Willkommen bei unserem Podcast. Nein, ich habe dir kein Klebeband. Was passiert mit der zweiten Aufnahme? Ach, die setzt sich einfach da unten drunter. Audiospur 2. Ach so. So, jetzt haben wir gleichzeitig gedrückt. Also Aufnahme hat ja schon vorher gestartet. Also jetzt nehme ich mal auf.
Genau.
So, Begrüßung. Ja, wie machen wir denn die Begrüßung? Du musst es eh schneiden. Also herzlich willkommen zu unserem allerersten Podcast. Viel geredet, nichts gesagt. Beim nächsten Mal schieße ich dir den Ball zu, dann kannst du das mal sagen.
Danke. Am besten wäre es, glaube ich, wenn wir uns erstmal vorstellen.
Fang du an.
Mein Name ist Andreas. Und ich bin hier zusammen mit dem Christoph.
Richtig, das ist mein Name. Ja, ich bin, also lustigerweise, wir reden ja nur eigentlich miteinander und nehmen was auf, aber ich bin trotzdem nervös, als würde das jemand live hören.
Ich glaube, meine Nervosität lässt sich auch ganz gut raushören. Schauen wir mal, wohin das führt.
Ja, vor allem, wir warten noch immer so, bis der andere was geredet hat. Ich glaube, das ist, ist gar nicht so das Ding. Ja, gut, also ich fange mal an zu meiner Person, glaube ich, oder? Damit die Leute mal so ein bisschen Gefühl kriegen,
ja,
wer wir sind oder wer ich bin. Ich bin Christoph, den Namen habt ihr jetzt, hat Andi ja schon gesagt. Also wie sagen große Leute immer meines Zeichens eigentlich Informatiker, also IT. Bin in dem Bereich auch selbstständig mit einer kleinen Firma, die für andere Firmen IT macht. Nebenher aber auch, was heißt bin ich, ist das falsche Wort, finde ich. Also ich fotografiere auch, mache auch Videos oder kleine Filme und interessiere mich sehr stark für Streaming. Aber erst seit diesem Jahr, also Game Streaming, nicht irgendwie, keine Ahnung, Sachen auspacken oder weiß ich nicht, was.
Du bist halt auf Twitch, hast deinen eigenen Kanal und streamst ab und zu mal ein Spiel, so wie ich das bis jetzt mitgekriegt habe.
Ja, genau. So kann man es auch sagen. Also bin kein Riesen-Streamer, sondern ja, macht einfach Bock. So, und jetzt sind wir zum Thema Podcast gekommen.
Vielleicht, bevor wir zum Thema Podcast kommen, sollte ich vielleicht noch erzählen, wer ich bin.
Ja, ja, das sollte jetzt der Übergang eigentlich sein. Das wollte ich jetzt noch eigentlich dann auch noch machen.
Also, bei mir ist es nicht ganz so einfach zu sagen, was ich bin, beziehungsweise meine Berufsbezeichnung.
Weil was bist du?
Bis vor ein paar Wochen war ich noch im Einzelhandel tätig und das Ganze jetzt seit gut 22 Jahren dort gewesen. Seit ein paar Jahren würde ich mich aber auch nicht mehr als Einzelhändler bezeichnen oder als Kaufmann bezeichnen, sondern eher in den künstlerischen Bereich mein Leben einordnen. Seit circa 5 Jahren bin ich sehr viel mit Kunst unterwegs.
Ich wollte gerade sagen, heißt, das ist ja nicht erst seit gestern so.
Das ist, wie gesagt, seit 5 Jahren ungefähr,
ja,
habe ich die Kunst für mich entdeckt. Soll heißen, ich male, ich mache kleine Skulpturen ab und zu, interessiere mich extrem für Kunst und bin gerade dabei, mein Leben so komplett auf die Kunst auszurichten, sozusagen. Angefangen hat das Ganze mit ein paar groben Malereien, um einfach
Sehr grob.
grobe, abstrakte Sachen vor allem, einfach um meine Gefühle irgendwie ausdrücken zu können. Mittlerweile bin ich eher bei Porträts angelangt und mache sehr viel mit Ölfarben und Zeichnungen, das heißt Bleistift, beziehungsweise mit Kohle arbeite ich recht viel. Ja, bin gerade in so einer Phase, in der ich mich komplett neu orientiere.
Aber wenn ich jetzt mal reinkrätschen darf, aber das ist ja nicht nur irgendwie so, wie soll man sagen, du machst es ja nicht nur auf eine Art hobbymäßig, dass du dich so hinsetzt und ein bisschen malst, sondern, also ich weiß ja von bei mir, du hast ja schon mein kleines Baby schon gemalt, du hast schon irgendwie für mich was, also ist ja auch schon so, dass du quasi ein Niveau oder eine Qualität erreicht hast, wo das nicht einfach nur irgendwie rumgepinselt ist, sondern ja auch tatsächlich du schon Aufträge angenommen hast. Oder, also weißt du, dass du ein bisschen mehr steuern kannst. Ist ja nicht so, als würdest du wild oder könntest du wild deine Gedanken malen, sondern du kannst ja auch schon Wünsche und Dinge quasi zum Beispiel auf Papier bringen oder irgendwie anders künstlerisch darstellen.
Ja, das ist schon so, das ist das, was ich ja gerade eben auch gemeint habe. Von sehr, sehr groben, abstrakten Bildern bin ich mittlerweile so auf einem Level angekommen, dass ich halt wirklich Personen zeichnen kann, Personen
Genau, ja.
malen kann. Vorstellungen, die bei mir im Kopf sind, auf Papier bringen kann. Wobei so eigenständige Bilder, muss ich tatsächlich sagen, sind bis jetzt recht wenige entstanden. So, wenn man das gesamte Portfolio betrachtet, von den abstrakten Sachen waren es tatsächlich deutlich mehr. Aus den eigenen Gedanken quasi gemalte, gezeichnete, auf Papier gebrachte Sachen, als jetzt, wenn es nur darum geht, irgendwie ein Porträt zu malen, dann gucke ich dann auch immer, dass ich zumindest eine Vorlage in Form von eines Bildes zum Beispiel habe, das ich
Mir,
dann
von mir.
abzeichne. Ja, genau, von dir habe ich ja auch schon Vorlagen bekommen von verschiedenen Leuten, die ich dann gezeichnet, gemalt habe. Und so sind mittlerweile so waren die.
1 Million Bilder.
So viel waren es
Ja, nicht
tatsächlich nicht,
ganz.
aber in den letzten 5 Jahren würde ich schon sagen, dass ich so an die 4000 Bilder gemacht habe.
Es ist schon viel, ja.
Ja, es gibt, ich habe so Phasen, wo ich wirklich an einem Tag 10, 20 Bilder mache. Und dann habe ich halt aber auch Phasen, wo ich wochenlang nichts hinbekomme. Ich glaube, das nennt sich dann
Ja,
einfach
Ausschuss.
eine künstlerische Blockade.
Ich weiß nicht, ob man es Blockade nennen kann, aber ich weiß jetzt, also von mir zum Beispiel aus der Fotografie oder aus meinem Fotografieren hat man so, ich weiß es nicht, man hat so eine Vorstellung, was man gerne machen möchte oder welches Bild man haben möchte. Auf dem Weg zur Realisierung entstehen dann Bilder, die nicht genau das sind, aber gut sind. Aber jetzt nicht so, dass man sagen würde, okay, das würde ich gerne wem zeigen. Also man findet es dann cool, einen Tag später vielleicht entweder noch cooler oder weniger cool. Ich würde nicht sagen, dass es dann unbedingt eine künstlerische Blockade ist, sondern irgendwie, man hat ja auch, ja, man lernt ja auch dazu, auch technisch und alles und hat dann ja auch, ja, sag ich mal, Semi-Produkte, die da irgendwie entstehen. Weißt du, wie ich meine?
Ja, bei mir ist es meistens so, dass ich, wenn ich eine Vorstellung im Kopf habe, wie das aussehen soll, ich mich dann hinsetze und dann, wenn ich gerade in so einer Blockade bin, dass es dann tatsächlich so ist, dass ich so Entwürfe mache, die mir dann aber nicht gefallen und dann irgendwann mal nach zwei, drei Entwürfen einfach nur genervt bin, weil das nicht so gelingt,
Hat man
wie ich es
keinen Bock
mir.
mehr, ne? Irgendwann.
Genau, man hat dann
Ja.
einfach keinen Bock mehr und solche Phasen gibt es halt immer wieder mal, dass
Das geht mir auch so.
keinen Bock habe.
Ja.
Es gibt dann aber auch Phasen, wo ich dann wirklich eine Vorstellung habe, mich hinsetze, anfange zu malen und die Zwischenschritte, die dann sind, manchmal sogar als eigenständige Bilder veröffentliche oder auf Basis dieser Entwürfe dann nochmal weitere Bilder entstehen.
Aber hast du das auch manchmal, dass du, ich sag mal, dich inspirieren lässt von anderen Künstlern oder dass selber dir eine Idee einfällt oder ein Projekt und, sag ich mal, ich will nicht sagen der Umfang, aber das Vorbereiten zu dem Projekt auch schon so eine gewisse Intensität hat? Jetzt bei dir ist es vielleicht dann irgendwie den Untergrund besorgen oder das Papier, die Farben, weiß ich nicht. Bei mir ist es dann eben Lichtstimmung, was weiß ich. Und dann fängst du an mit dem Projekt und wie du sagst, dann du kriegst schon was bei raus, aber es ist nicht genau das, was du so wolltest. Du hast aber quasi alles aufgebaut und probierst und probierst und irgendwann. Ja, hast du ein neues Projekt oder irgendwas anderes und dann ist das alte so, ja, okay, dann lasse ich das mal als Erfahrung, was dabei rauskam und mach das Neue. Ich weiß nicht, hast du das auch so? Also bei mir ist es ganz krass.
Ich habe das mit Entwürfen, beziehungsweise mit Sachen, die ich einfach nicht mehr weiterverfolge, die lasse ich dann einfach liegen.
Ja.
Deswegen ist bei mir im Atelier stapeln sich alte Sachen.
Oh ja, ich war ja schon da. Ja.
Ja,
Es
das
ist
ist ein
eigentlich ein
bisschen
Museum,
chaotisch
eigentlich ist es ein
teilweise.
Kunstmuseum.
Ja, teilweise ist das auch sehr
So.
chaotisch, wie ich da verfahre. Das heißt, ich fange ein Bild an, merke, es geht in eine Richtung, wo es nicht hin soll, lege das zur Seite und Monate später oder ein halbes Jahr später schaue ich mir die Sachen an und denke, eigentlich ist das ein ganz geiler Hintergrund. Das kann ich zum Beispiel dafür
Ja.
verwenden oder für ein neues Projekt verwenden. oder es ja, das wird sind, was komplett anderes.
Das sind aber auch die, also das sind aber auch die Ideen, die Erfahrungen, die man so dazwischen gemacht hat.
Ja, natürlich.
Also wie wenn man eben, wie jetzt bei mir, du siehst, hier steht auch ein Haufen Scheißdreck rum. Das ist auch dann nicht vergessen, aber man hat dann irgendwie anderes. Macht dann, wie du sagst, paar Monate nichts, aber in diesen paar Monaten, also nicht nichts, sondern nicht zu dem Projekt, hat man andere Erfahrungen gemacht, hat neue Ideen wieder in den Kopf gekriegt und dann, wie du sagst, nach einem halben Jahr, einem Jahr, sieht man das und denkt sich, stimmt, ich könnte ja jetzt, weil ich ja jetzt die und die Erfahrungen oder Skills mir angeeignet habe, das Thema nochmal ganz anders angehen.
Ja, genau.
Und das ist schon, finde ich, eine geile Sache, was so, ich sehe mich hier nicht als Künstler, aber an der künstlerischen, in dem künstlerischen Rahmen oder der Bubble quasi auch, finde ich eben genau das noch geil, dass man vielleicht ein Projekt anfängt, dann wird es nicht. Und in der Zwischenzeit hat man ganz andere Sachen gemacht und fängt dann ein Projekt quasi, tut es neu aufrollen, einfach von der anderen Seite. Und dann kriegt dann ganz geile Sachen eigentlich bei raus.
Ja, natürlich auch. Das ist auch so, wenn ich zum Beispiel mir eine neue Technik versuche anzueignen, dass ich dann auf Basis eines alten Entwurfs oder auf Basis eines alten Bildes, was ich vielleicht sogar schon als fertig betrachtet habe, und ich hatte auch schon Sachen, die ich ausgestellt habe und nach der Ausstellung, die dann zurückgekommen sind, die ich dann komplett übermalt habe oder noch Sachen hinzugefügt habe, ja, oder irgendwas abgeändert habe mit einer Technik, die ich mir jetzt neu beigebracht habe. Das passiert relativ oft, muss ich sagen, deswegen Leute, Bilder, die euch gefallen, gleich reservieren, sonst werden sie verändert.
Ja, aber echt, muss man bei dir wirklich sagen, ich war da nicht auch mal ein Bild, was eigentlich fertig bei dir rumlag ewig? Von mir irgendwas? Du hattest mal irgendein Bild, wo eigentlich wie fertig war, mit einer, ich weiß nicht, ob es Sprühen war oder irgendwas anderes, und hinterher war Ölfarbe drauf.
Ja, ich glaube, das wiedergenommen hast. Ich glaube, das war dieses, was du gerade darauf ansprichst, war dieses Mercedes-Bild, glaube ich, das ich mal gemacht habe. Und dann hat mir
genau,
das irgendwie mal nicht gefallen und dann habe ich was komplett anderes daraus gemacht.
Das ja, und ich wollte es schon haben, verdammt.
Ja, genau, das war.
Ich wollte es schon nehmen.
Das ist halt das wird bei dir auch so sein wie bei mir, wenn ich mit irgendwas nicht zufrieden bin, dann bin ich nicht zufrieden, dann wird das auch nicht veröffentlicht, dann wird das auch nicht freigegeben oder. Ja. Dem Kunden abgeliefert sozusagen. Das passiert relativ oft leider. Da muss ich, glaube ich, auch einen anderen
Blickwinkel
drauf haben, dass wenn ein Kunde sagt, ihm gefällt es und mir gefällt es halt nicht, ja, Gottes Namen, dann sollst du es halt haben. Solange du es bezahlst, sollte mir das egal sein eigentlich.
Aber man sagt doch diese 80-20-Regel. Das ist irgendwie, du hast mit, wie war denn das? Du hast 80% von was erreicht, also vom Ziel oder vom Ergebnis. Und die letzten 20%, die noch zu erreichen, würden aber 80% vom Aufwand oder irgendwie so. Mhm. Deswegen ganz viele, die Aufträge machen oder was, machen nicht irgendwie 100% das allerbeste, sondern eben diese 80%, wie von einem Bild, dass man sagt, okay, zu 80% geiles Bild und die anderen 20% erreichst du nur mit einem Aufwand, der utopisch wäre. Und deswegen, aber ich weiß, was du meinst, das ist wahnsinnig schwierig manchmal. Gut, da habe ich, sag ich mal, in der Fotografie oder auch IT, wo es dann relativ klare Aufgaben gibt, habe ich es noch leichter zumindest, weil natürlich der Kunde, sag ich mal, seinen Ton dazu beigibt und sagt, wie er was haben will und dann erst was abgegeben wird, wenn der Kunde sagt, ist okay.
Ja, das ist in der Fotografie ist das, glaube ich, noch mal etwas einfacher, weil du halt eine genaue Vorstellung hast, wie das Bild, wie das Licht wirken soll.
Ja.
Bei meinen Sachen, die ich dann mal, wenn ich zum Beispiel so ein Auftragsbild habe und ich sehe, okay, auf der Vorlage, auf der Bildvorlage ist das Licht irgendwie zu schummrig oder kommt aus für meine Verhältnis oder für meine Betrachtungsweise aus der falschen Richtung, dann versuche ich das schon bei der Zeichnung, beim Entwurf zu korrigieren. Meistens klappt das auch, manchmal klappt das nicht. Bei dir in der Fotografie ist halt, das Bild ist geschossen, da steht's. Ich habe halt viel so mehr Möglichkeiten noch zu variieren, auch im Endstadium quasi des Bildes bei den 20%, die dann noch fehlen. Das ist schon so, dass da dann plötzlich Ideen kommen oder plötzlich irgendwie Vorstellungen sich ändern, wo ich denke, okay, das war so nicht geplant oder das war Das würde ich gerne anders haben und dann verbringe ich schon extrem viel Zeit dafür, einfach irgendwelchen minimalen Crap da ja. drauf bringen zu wollen, das mich einfach extrem viel Zeit kostet. Das,
ja, das ist
schon so, ja.
Das ist, ja, das habe ich natürlich leichter, also leichter in Anführungsstrichen in der Fotografie.
Bei dir ist das Endergebnis einfach sofort da.
Bedingt, ja. Also man kann ja mit bei der Entwicklung der Bilder, wie man es glaube ich immer noch nennt, also egal ob es digital ist, jetzt hier mit Lightroom oder irgendwelchen anderen Tools, weiß gar nicht, ob man die Namen sagen darf, so Daten-Dings, aber ich glaube schon.
Adobe.
Da kann man noch einiges machen oder auch Photoshop, aber ja, zum Beispiel, wenn ich bei einem Klienten bin oder beim Kunden oder wie auch immer man das nennen mag, dann ist
Auftraggeber,
dann ist es natürlich blöd. Klar, ich sehe die Bilder ja auch schon da, also so ganz verkacken kann man es fast nicht, gerade heutzutage. Ich sehe entweder, wenn ich direkt in den Computer fotografiere, sehe ich es oder an der Kamera selber. Aber wenn ich das natürlich, also wenn ich mich dann total vergucken würde, bin dann wieder im Büro, zu Hause, wo auch immer und sehe dann, kacke, da ist was echt scheiße, dann ist natürlich mega peinlich und scheiße, wenn man den Kunden anrufen muss und sagen muss, ey, wir müssen ein Shooting wiederholen. Weil es oft auch nicht geht von den Kosten her, also unabhängig, ob man jetzt viel oder wenig kriegt, aber du musst dann vielleicht ja Hintergründe, Licht, was weiß ich, alles nochmal aufbauen.
Die Modelle wieder kommen lassen.
Und das ist halt, ja, da hast du recht, das ist natürlich dann schon nochmal anders. Bei mir ist es dann mehr die Nachbearbeitung. Mhm. Beim Film geht's noch, weil man oft mehr als einen Shooting-Termin hat, weißt du, für so Imagefilme oder Businessfilme oder wie auch immer.
Bei Filmen stelle ich mir auch relativ einfach vor, weil du da ja grundsätzlich mit mehr als einer Kamera auch unterwegs bist.
Bedingt,
zumeist. Ja. Also ich weiß noch, wenn wir Fotoshootings gemacht haben, dann hattest du eine Kamera, ich habe eine Kamera gehabt und ich habe dann halt so alles drumherum so mehr oder weniger fotografiert, so eine Art Doku des Shootings gemacht und du hast dann diese Hochzeit fotografiert.
Zum Beispiel, ja, so kann man das machen, genau. Ja,
das Brautpaar fotografiert, also das ist jetzt die Hochzeit von Raffet damals.
Ja, nee, das ist schon so, ja. Also fotografieren ist dahingehend, da sichere ich mich dann schon ab, also versuch's zumindest. Mhm. Ja, das stimmt. Wir sind ein kleines bisschen vom Thema abgewichen, aber das ist ja in Ordnung. Dafür ist ja ein Podcast.
Unsere erste Aufnahme, den dürfen wir abbrechen.
Genau, und dafür ist ja ein Podcast da. Für mich war halt, also Fotografie fand ich schon immer gut, zum Beispiel, auch in der Jugend, aber nie so, dass ich einen Spiegelreflex geholt hätte oder irgendwas. Dafür war es mir immer zu teuer. Auch. Und aber, ja, dann habe ich eine alte geerbt. Und was für mich so ein bisschen dann irgendwann kam, also kam aber erst mit den ersten Bildern, die waren tatsächlich. Das war keine digitale Spiegelreflexkamera, sondern eine analoge. Also man hat einen Film eingelegt, Objektiv drauf, fotografiert und du hast nicht gleich gesehen, wie es aussieht, wie es ist.
Klar, bei den analogen Aufnahmen hast du halt auch das Ergebnis quasi sofort auf Zelluloid gehabt. Und da kannst du nicht noch mit Adobe nachbearbeiten.
Nein,
oder
das war dann in der Entwicklung,
genau. Und das kurz nochmal auf dem Bildschirm auf der Kamera nachbetrachten, da hast du dann einfach das Bild geschossen und durftest halt, bis du zu Hause bist und es entwickelt hast, darfst hoffen, dass die Schärfe stimmt, dass das Licht gepasst hat und dass die Leute keine Grimassen gezogen haben. Das ist halt im digitalen Bereich ist das ein bisschen einfacher, da machst du 5 Bilder hintereinander. Das ist auch das Ding, was ich immer lachen muss. Bei dir sind es dann, wenn du Shootings machst, hast du 3 Bilder und ich habe gefühlt dann 40 der Zeit gemacht.
Nein, das kommt immer darauf an, ob es eine Szenerie ist, wo ich, sage ich mal, gut drin bin, also eine Szenerie, die also jetzt sag ich mal weniger künstlerisch ist, sondern mehr technisch, also dass ein technisch korrektes Bild bei rauskommt und eine Szenerie ist, wie zum Beispiel Porträtfotografie, wo mir liegt, wo ich gut kann, wo das wirklich für mich, ja, das sag mal, der Umgang mit allem selbstverständlich ist, dann habe ich weniger, also weniger Auswurf dann auch, das stimmt schon. Aber es gibt auch Dinge, wo ich mir unsicher bin, wie manchmal das Licht fällt oder was, da mache ich auch meine 10, 20, 30, 50 Bilder von einem Set oder von einer Szenerie, einfach um mir sicher zu sein, auch hinterher, dass ich genug Material habe. Und für mich war halt immer, deswegen ist immer so der Grat gewesen oder der schwierige Grat zwischen zwischen, sage ich mal, dem, was ich produziere, was ich verkaufen kann oder wo ich meine Dienstleistung verkaufe, und dem Künstlerischen, was ich mir irgendwo hinhänge, was auch super geil ist, war der Grad schwierig, weil ich dann irgendwann gemerkt habe in der Fotografie, also meine Mama wollte ja immer, dass ich Schreiner werde oder Zimmermann. Irgendwas mit Holz, Digga. Sie wollte, das war ich aber nicht. Ich habe mal als Heizungsbauer gearbeitet und an Autoschrauben und so, das hat mir immer schon Bock gemacht. Schrauben. Aber produzieren oder Künstler sein, der sich ein Stück Holz nimmt und hinterher ist ein Einhorn draus geworden oder ein Uhu oder was weiß ich, wie die Viecher heißen, da mit einer Kettensäge, das konnte ich nie. Und in der Fotografie oder auch in der Videografie oder was, das ist so meine Art, was zu erschaffen. Ich war nie der Erschaffer, also nirgendwo. Und dieser Part ist so, doch, dass ich was erschaffen kann. Darum gibt es ganz viele Sachen, die ich gemacht habe oder auch wir zusammen, die ich mir in einem Fotobuch oder sonst wo drucken lasse. Oder auf 40:60 oder auf hier D-Bond oder sonst was, weil ich das geil finde. Ich finde es zum Beispiel geil, Fotos und Sachen anzufassen. Mhm. Also digital ist auch geil. Du kriegst natürlich auf einer Webseite oder in einer Galerie, also digital, die Sachen schon geil dargestellt. Aber es hat eine ganz andere Wirkung, wenn du so auf so einem ganz speziellen Papier Fotos durchblätterst in einem Fotobuch.
Ja. Das ist jetzt auch gerade bei mir so die Sache, warum ich mich da gerade versuche, ein bisschen umzuorientieren, was das Berufliche angeht und was das Künstlerische mehr ins Leben lassen, sage ich mal, geht. Dass dieses Erschaffen gerade extrem viel Spaß macht.
Schwein! Ich habe gerülpst, deswegen, ja. Ich hoffe, ich weiß nicht, wie man es hört, ob wir es rausschneiden, ob man es sagen darf.
Und ich glaube, wir lassen es
irgendwo drin. Hört man.
Einfach das Schneiden.
Es muss authentisch sein, meinst du?
Ja, genau.
Chris als
okay. Genau.
Aber ich wollte dich nicht unterbrechen oder unterrülpsen. Kann man das? Nee, egal.
Also ich bin seit ein paar Jahren wirklich, ändert sich meine Einstellung einfach auch grundsätzlich so zum Beruflichen oder zum Leben oder wie du auch das immer nennen magst. Im kaufmännischen Bereich habe ich halt null irgendwas erschaffen. Ich habe da verwaltet, ja. Ich habe im letzten Job habe ich Mitarbeiter gehabt oder in den letzten Jobs, die ich geführt habe, angewiesen habe. Das war halt Teil des Jobs eines Marktleiters. Das einfach so, dass du halt wirklich nichts Produktives gemacht hast, außer Verwaltung.
Regalgestaltung
auch weniger, weil da gibt es halt schon Vorlagen, wie so ein Regal toll aussieht oder wie so ein Regal quasi die Kaufkraft.
Also null Toleranz für kreative Adern der Filialleiter.
Ja, Kreativität war dann eher so beim Gestalten beziehungsweise Auslegen von Arbeitsplänen. Da musste dann halt relativ viel Kreativität teilweise rein, wenn du halt von 25 Mitarbeitern irgendwie nur 8 verfügbar hast und die über die Woche irgendwie einplanen musst, dass jeder da ist.
Oh, ich muss morgen arbeiten? Ja, das ist meine kreative Freiheit.
Genau, dass du da quasi hingehst und die Leute kreativ einteilst. Aber das ist halt ein extremer Unterschied zur Kunst. In der Kunst weiß ich, wenn ich anfange, ich habe danach was Haptisches in der Hand. Jetzt bei digitalen Bildern jetzt eher weniger, die ich ab und zu mal mache. Also ich gehe da auch manchmal hin und nehme mir einfach eine Vorlage und versuche die dann digital zu gestalten zum Beispiel. Mhm. Oder ich mache einfach ein neues Dokument auf, setze das mit meinem Zeichenstift hin und fange einfach an. Das ist natürlich nichts Haptisches, aber wenn ich mit Ölfarben auf Leinwände gehe oder mit Kohle versuche, irgendwas zu zeichnen oder selbst wenn es nur abstrakte Sachen sind. Ich habe am Ende des Tages habe ich dann ein Papier da liegen oder eine Leinwand da hängen, die ich gestaltet habe und wo ich sage, okay, das kann ich anfassen, das finde ich toll, das könnte ich jetzt dahin hängen, das könnte ich dahin hängen. Das ist schon ein extremer Unterschied und das ist halt auch das, was mich gerade so kickt, einfach produktiv zu sein, ne? Und wirklich was zu erschaffen, was Haptisches zu erschaffen. Und dann ist es dann auch egal, ob es jetzt eine kleine Skulptur oder sowas ist oder wenn ich einen halben Tag damit verbringe, Papierschnipsel auszuschneiden und die dann so zu kleben, dass das wie ein Wasserfall aussieht, da weiß ich am Ende des Tages auch, was ich getan habe.
Ja, genau, das ist und meine künstlerische Ader ist, glaube ich, das Renovieren von meinen Zimmern hier in der Wohnung.
Das ist jetzt gerade deine künstlerische Ader.
Das ist jetzt gerade meine künstlerische Ader.
Ja, da tobst du dich auch gerade kreativ aus, beziehungsweise wir toben uns sehr kreativ aus gerade.
Mal schauen, wie es so wird.
Genau, mal schauen, was das noch wird die nächsten paar Tage. Ich bin auch sehr gespannt. Ja, im Gegensatz zum Kaufmännischen ist das halt dann wirklich körperliche Arbeit und nicht einfach nur geistige Arbeit.
Ja, und trotzdem geistig. Also man, also kreativ sein ist ja auch was Geistiges. Es ist ja nicht nur, also stelle ich mir so vor, ich weiß nur, wie es jetzt bei meinen Parts ist, aber ich glaube auch beim Malen oder Skulpturen machen, ist ja auch der Kopf mit dabei. Kopf und Gefühl. Ja. Und ich glaube bei Künstlern in Anführungsstrichen, aber bei dem, was du machst, ist auch nochmal eine ganz andere Art von Empfindungen, Gefühlen, Momentaufnahmen deiner selbst mit drin, als jetzt unbedingt in der Fotografie oder Filme machen. Also klar kann man es auch ausdrücken, aber ich glaube, bei dir übernimmt es nochmal einen ganz anderen Part, was sich da widerspiegelt.
Ja, bei mir sind halt Gefühle vorherrschend, das ist halt das Ding. Wenn ich heute ein Bild anfange, kann ich dir nicht sagen, wohin es in 3 Wochen führt. Das heißt, ich habe, wenn ich mit Ölfarben zum Beispiel mal, habe ich sehr lange Wartezeiten dazwischen, bis die Ölfarbe mal angetrocknet ist oder so weit ist, dass ich da eine zweite, dritte, vierte Schicht drüber machen kann. Dann geht das zwischen den Schichten, dauert das halt ein paar Tage, wenn nicht Wochen, bis das so weit angetrocknet ist, dass ich da verschiedene Schichten drauf machen kann. Und wenn ich jetzt zum Beispiel mit einem Mindset anfange, ich bin fröhlich, dann sehen die Hintergründe super hell und super farbig und nicht unbedingt strukturiert, aber einfach, ich sag mal, ein freundliches Gemüt darstellen, und 4 Tage später habe ich eine depressive Phase.
Das wäre jetzt gerade meine Frage gewesen, ob sich das ändern kann. Du fängst ein Bild fröhlich an und nach 4 Tagen hast du scheiß Laune.
Dann ändert sich teilweise sogar die Komposition oder die wie ich Objekte oder Personen im Bild platziere, das ist dann komplett random.
Also ist das bei anderen auch so? Also weißt du es? Das bei anderen, ich nur mal Maler gesehen, ist das bei anderen Malern auch so? Oder haben die mehr, dass sie da, also sag ich mal, mehr am Stück das Ganze machen?
Das kommt, glaube ich, darauf an, wie sehr der Maler in seinem Malgenre oder wie lange er da schon verhaftet ist, so quasi. Aha. Also jemand, der wie ich jetzt sagt, okay, ich bin ein blutiger Anfänger, obwohl ich das jetzt schon seit ein paar Jahren mache.
Das bist du ja nicht mehr.
Naja, ich sehe mich halt immer noch als Anfänger, weil mir viele Techniken einfach fehlen oder viele Techniken ich nicht beherrsche. Ich würde gerne so malen wie Punkt, Punkt, Punkt. Male tatsächlich aber wie Punkt, Punkt, Punkt.
Aber das ist ja dann dein eigenes Niveau-Level oder dein eigenes Skill-Level, was du gerne erreichen möchtest.
Ja, das ist genau das.
Weil als Anfänger würde ich dich jetzt absolut nicht sehen. Klar, wenn man selber natürlich eine Vorstellung hat, wo man hin möchte. Aber ich meine, es gibt Leute, die spritzen Farbe auf eine Leinwand, schnallen einen Bohrer drunter, lassen den drehen und zack, geiles Bild. Ja, das ist, es ist auch ein Skill-Level irgendwo, aber du weißt ja auch nicht, ob der noch Anfänger ist.
Ja, aber das zum Beispiel, das einfach irgendwie Farbe drauf spritzen, da bin ich halt weg davon. Das habe ich.
Dann bist du kein Anfänger mehr.
Im ersten und im zweiten Jahr habe ich das so empfunden, als ob das Kunst ist. Wenn du mich mittlerweile fragst, würde ich das nicht als Kunst einschätzen, sondern als einfach kreative Auslebung der Gefühle. Manche sagen, das ist Kunst. Ich würde behaupten, Kunst ist erst, wenn man weiß, was man tut.
Das wollte ich gerade sagen. Ich glaube, das liegt auch am Preis in der Galerie. Was ich glaube, am Anfang, Anfänger machen damit halbwegs schöne Bilder. Sieht nach was aus. Dann, wie du sagst, findet man raus, jo, komm, Kunst. Und wenn du aber groß genug bist und deine Bilder teuer genug sind, dann reicht auch ein Farbplatz auf einer Leinwand, um einen Haufen Geld damit zu machen.
Ja, aber da ist trotzdem ein Plan dahinter. Ein Künstler, der sich den ganzen Tag mit Kunst beschäftigt und wirklich von sich behauptet, 24 Stunden nur Kunst zu erschaffen, hat einen anderen Blickwinkel drauf, wie ich jetzt in der Vergangenheit, der irgendwie 10 Stunden das am Tag schon, im Geschäft gestanden hat und kaufmännisch gedacht hat, dann nach Hause zu kommen und dieses Umschalten im Gehirn quasi, okay, ich bin jetzt nicht mehr kaufmännisch da, sondern künstlerisch. Ja, das dauert bei mir zum Beispiel extrem lange, bis ich in diesem Kunsterschaffungsmodus bin, was mitunter ein Grund ist, warum ich mich jetzt versuche, quasi komplett auf die Kunst einzulassen und mich beruflich da auch zu orientieren. Ja, du hast halt eine ganz andere Sichtweise, wenn du dich, wenn du den ganzen Tag, wenn dein Gehirn den ganzen Tag künstlerische Vorgänge abarbeitet und künstlerisch denkt. Das merke ich zum Beispiel auch immer, wenn ich ins Museum gehe. Manchmal nehme ich mir dann einen Block mit und ein bisschen Kreide zum Beispiel oder ein paar Farbstifte, setze mich hin. Und bis ich dann sagen kann, okay, jetzt bin ich in meinen Skizzen so weit, dass ich wirklich künstlerisch denkt, dass ich nur noch Schatten und Licht quasi sehe, die ich dann ausarbeite auf dem Blatt Papier das, oder auf dem Block. Das dauert dann schon mal so eine Stunde, zwei, bis ich überhaupt, bis mein Hirn oder bis ich merke, dass mein Hirn jetzt, okay, im Kreativmodus ist.
Ja, ich muss bei Kreide immer an Schule denken, sorry.
Klar.
Bei Kreide denke ich an die Lehrerin. Christoph, setzen, sechs.
Ja, Kreide ist halt ist mittlerweile eins meiner bevorzugten Medien. Damit meine ich jetzt aber auch nicht Kreide, so wie, wie du sie in der Schule auf eine weiße Tafel gekratzt hast, beziehungsweise weiße Kreide auf eine Tafel gekratzt hast, sondern das sind dann wirklich Pastellkreiden, die Aha. du dann auch verwischen kannst, die du dann auch relativ präzise einsetzen kannst. Bei einer Tafelkreide ist halt, jo, die ziehst du einmal drüber und dann hast du weiß.
Aber um das Thema nochmal aufzugreifen, ich zum Beispiel finde es gut, dass, also, dass du jetzt den, sag ich mal, den Sprung gemacht hast von, sag ich mal, dem Angestelltenverhältnis irgendwo im Laden zur Richtung
Kreativität. Ja, das muss ich noch dem Typ auf dem Arbeitsamt dann noch klar machen, dass ich...
ja, das wird sicherlich noch eine Challenge. Man muss natürlich auch dazu sagen, wir kennen uns ja nicht erst irgendwie seit ein paar Jahren, sondern wir kennen uns ja schon seit irgendwie 20 Jahren?
Ja, mindestens schon, ja.
Gott, bin ich alt. Also du bist noch älter, aber... nee, also ich finde es gut, vor allen Dingen, also je nachdem auch, in welchem Alter und Lebensstadium man sich befindet, hat man in Anführungsstrichen in unseren Gefilden noch nicht so viel verloren, weißt du? Man hat ein sicheres, einen sicheren Background, man hat was gelernt, studiert, wie auch immer. Man kann irgendwo wieder arbeiten, wenn es nicht klappt. Und dahingehend jetzt bei dir, wo du schon so lange so intensiv sich mit der Kunst beschäftigt, glaube ich, ist der richtige Weg. Jetzt ist mir gerade noch eine Sache aufgefallen, wollte ich vielleicht eigentlich nicht so machen, weil wir ja beide Amateure sind. Aber wenn du auch Bock drauf hast, um ein bisschen Content hier noch reinzubringen, lass mal darüber sprechen, quasi vom Hobby oder von dem, was man so macht, Geld damit zu verdienen. Wie verdient man Geld damit? Wir sind ja jetzt Amateure. Wir beide haben schon Geld damit verdient, mit dem, was wir, sag ich mir, kreativ in unseren Kreativgefilden machen. Lass mal darüber sprechen, wie das andere auch machen könnten.
Also, die Selbstständigkeit, ja? Also ich gehe jetzt mal in die Selbstständigkeit komplett. Ich muss sagen, dieser Schritt in die Selbstständigkeit, den habe ich jetzt schon ein paar Mal gemacht.
Na, aber nicht so.
Ja, vielleicht nicht ganz so intensiv, aber ich war ja auch schon 7 Jahre quasi meines Lebens im selbstständigen Bereich, damals mit
dem Mantonis,
mit oder? Dem mit der Mantonis-Geschichte, genau, mit ja. Marco waren wir 3 Jahre quasi eine Werbeagentur, die Logos gemacht hat, die Webauftritte gemacht hat, die
stimmt,
ja. Verschiedene Medien, Klebemedien vor allem für Autos und
ja,
Ladenschaufenster gemacht hat. Das habe ich ja 3 Jahre mit dem Marco gemacht. Gott hab ihn selig.
Also war auch schon kreativ, aber ja. Jetzt ist es also gefühlt für mich eben, wie gesagt, wir kennen uns ja schon länger, ein anderer Schritt.
Ja.
Damals war das auch so ein bisschen, wir waren ja noch einiges jünger, damals war das so, komm, wir machen jetzt das, weil damit verdienen wir jetzt Geld.
Ja.
So, da war die Intention schon, hey, ich habe die und die Skills und lass mir jetzt Geld verdienen, weil ich jetzt, sonst müsste ich mir einen Job suchen. Scheiße.
Ich glaube, das ist jetzt gerade in meiner Stufe des Lebens genau das Ausschlaggebende. Es geht mir nicht darum, Geld zu verdienen jetzt, sondern einfach was zu tun, was mich glücklich macht.
Eben, jetzt und bist du in eine andere Richtung gegangen, oder? Jetzt gibst du dich einer anderen Sache hin.
Ja, ich habe einfach ein anderes wie soll ich sagen, ein anderes Ziel gerade. Mein Ziel ist nicht, Geld zu verdienen, mein Ziel ist es, künstlerisch tätig zu sein und das am liebsten 24 Stunden am Tag, wirklich Kunst zu erschaffen, mich mit Kunst zu beschäftigen, in Museen rumzuhängen und mich inspirieren zu lassen.
Ja.
Vielleicht auch Ja, klar, mir ist bewusst, dass ich damit Geld verdienen kann, aber das ist, oder Geld verdienen muss.
Vor allem. Also nicht damit, aber man muss ja von irgendwas leben. Man möchte ja ein Dach über dem Kopf, was zu essen haben.
Genau.
Also irgendwie muss man, ich bin aber auch der Überzeugung, wenn einem was wirklich Spaß macht, man hat Bock drauf. Also ob man jetzt wirklich so gut ist keine Ahnung, ein ganz großer Künstler oder wie auch immer, oder weniger gut ist. Ich glaube aber, wenn einem was wirklich Spaß macht, dann wird man zwangsläufig damit auch Geld verdienen. Ob man davon leben kann, das sind, glaube ich, da kommen dann andere Skills noch dazu, so Business Skills, so ein bisschen. Aber ich glaube, Geld wird man damit dann schon auch verdienen. Ja, allein schon wegen der Intention und Passion, wie man es betreibt.
Ich weiß nicht, ob man das tatsächlich so sagen kann, weil ich jetzt die letzten 5 Jahre merke, die Sachen, die mir Geld bringen,
ja,
die mache ich extrem ungern. Echt? Also heißt, ich habe ja mal jetzt vor 2 Jahren oder sowas mal angefangen mit diesen Porträtzeichnungen.
Ja, ja.
Bei denen ich jetzt auch weiß, okay, wenn ich die weiterhin machen würde, ich würde Geld damit verdienen, weil Leute kommen aktiv auf mich zu und fragen, ob ich das machen möchte mittlerweile. Und bei 99% sage ich, nee, möchte ich nicht machen, weil ich einfach das Gefühl habe, wenn ich für eine Gage arbeite oder wenn ich für eine Gage zeichne, dann limitiert mich das.
Aber ich glaube, da kommt eben auch das Thema zum Greifen, was ich jetzt auch schon von ganz vielen anderen, ja, Starfotografen wäre jetzt das falsche Wort, aber sehr guten Profifotografen gehört habe zum Beispiel. Also nicht nur die, sondern alle Selbstständige, dass es oft bei so Kreativberufen gar nicht immer nur das Talent ist, sondern das Machen. Und natürlich auch, wie ich vorher gemeint habe, die anderen Skills. Also ich glaube, wenn man es nur als Hobby betreibt, dann ist egal, was für ein Skill du hast. Du meinst, oder welche. Dass
es zwangsläufig daraus hinausläuft, wenn du fressen willst, musst halt auch verkaufen können.
Nee, gar nicht. Also, jein. Ich glaube zum Beispiel, dass man natürlich, wenn man jetzt mit dem, was man macht, Geld verdienen möchte und mit dem, was man macht, was einem Spaß macht, Geld verdienen möchte, da muss man, glaube ich, die Gratwanderung finden zwischen das lässt sich überhaupt verkaufen und das möchte ich verkaufen oder das macht mir Spaß. Und ich glaube, jetzt wie in deinem Fall kommen dann ein bisschen die Business Skills, dass man eben auch sieht, hey, ich möchte mit Ölmalerei, also ich möchte irgendwann damit Geld verdienen, weil mir das am meisten Spaß macht und weniger mit dem, wie zum Beispiel Porträtzeichnen, was mir weniger Spaß macht, dass dann ein Skill zum Beispiel kommt, dass man natürlich auch mehr präsentieren oder zeigen muss irgendwo von dem, was man gerne macht und möchte, weil man damit Geld verdienen möchte. Weißt du, ich meine?
Ich glaube,
dass dieser Skill kommt. Die
Vorstellung des Ganzen ist, ich setze mich abends hin, mache Pinsel an dem Bild rum, was ich einfach was aus mir herauskommt, was aus einer Idee entsteht. Und am nächsten Tag kommt jemand und sagt, hey, das gefällt mir so gut, ich gebe dir 1.000 Euro dafür. Das ist natürlich die ideale Vorstellung.
Ja, aber das ist ja eben das, was ich so ein bisschen gerade meinte. Ich stelle es mir wahnsinnig schwer vor, Bilder aus deinem Kontext heraus, also dafür einen Rahmen zu finden, der sich verkaufen lässt. Also Freibilder. Hingegen ich es mir leichter vorstelle, in Bezug auf Auftragskunst, sag ich mal, also dass du einen Auftrag erhältst, wie jetzt von mir, ey, mal meinen Sohn, ja, auf Öl, dass du dann damit Geld verdienst, stelle ich mir leichter vor, als wenn du selber Sachen malst, die sich dann verkaufen.
Ja, aber genau das meine ich, das limitiert dann meine Kunst. Ich habe dann immer das Gefühl, ich bin dabei nicht kreativ, sondern male einfach nur irgendwas ab.
Genau, und dann, da ist es jetzt an dir, den Skill zu entwickeln, dass das sich eine Waage hält, von welcher du irgendwann mal leben kannst, oder?
Ja.
Das ist jetzt, ja. Ich glaube, als Selbstständiger hat man eben nicht nur den Skill des Haupttuns, jetzt wie bei mir, sei es jetzt IT oder Dings, also es reicht ja nicht, einfach nur Server zu machen oder Kunden betreuen, sondern irgendwie muss das ja auch zum Kunden hin. Also irgendwie müssen die Leute ja wissen, hey, da ist einer, der das macht, zum Beispiel jetzt in dem Fall. Oder wie in deinem Fall.
Stichwort Webseite,
ich weiß, ich muss dir noch eine machen. Aber genau, eben, und ich glaube, bei dir ist es auch so, hey, die Leute müssen ja wissen, ey, der verkauft coole Kunst, die erstmal nicht mein Sohn, meine Tochter, mein Schwager, mein Auto sein muss, sondern einfach auch Kunst, hey, geiles Bild, das will ich bei mir im Wohnzimmer irgendwie hängen haben oder weißt du so. Und ich glaube, der Rahmen ist einfach viel schwieriger.
Aber dann kommen wir wieder zu dem Thema, was für mich als, was ich als fertig betrachte, sehen die meisten Kunden halt nicht so. Ich hatte letztens zum Beispiel eine Situation, also wenn ich irgendwie so Entwürfe mache oder gerade im Arbeitsprozess bin, im Kreativprozess bin, dann veröffentliche ich auch so Zwischenschritte. Das heißt, ich bin jetzt hingegangen und habe so eine kleine Porträtschmiererei, sage ich mal, die ich einfach Bock drauf gehabt habe, gemacht habe, auf so Glasoberflächen, die für mich einfach nur wirklich als Übung waren, damit ich in diesen Kreativprozess reinkomme, wovon ich vorhin jetzt gesprochen habe, dass ich halt ein bisschen brauche, bis mein Gehirn auf kreativ umschaltet. Und diese Entwürfe, sage ich mal, die ich da einfach nur so zum Warmwerden gemacht habe, mehr Reaktionen vorgebracht haben bei WhatsApp oder bei Instagram, mehr Reaktionen hervorgebracht haben als im Endeffekt
fertige Bilder.
Das fertige Bild. Ja. Bei dem fertigen Bild hatte ich irgendwie, keine Ahnung, 30 Klicks oder sowas oder 30 Likes. Bei den Entwürfen waren es fast 20 mehr Reaktionen.
Und dann aber das halt ist auch geil an Social Media. Dass man das, jetzt du auch zum Beispiel in der sehr nicht digitalen Kunst, nenne ich es jetzt einfach mal, trotzdem irgendwie machst ein Foto, stellst es rein, dass du ein Feedback hast. Und also das finde ich Social Media technisch Feedback, also wenn es nicht Shitstorm ist von Leuten, die denken, sie sind anonym.
Ich habe ein sehr gespaltenes Verhältnis zu Social Media gerade.
aber ich finde das geil. Ich finde das geil, dass man Dinge sehen kann und zeigen kann. Ich mein, also ohne Social Media wäre deine Kunst zum Beispiel viel, viel mehr noch für dich oder in dein Umfeld, wie jetzt Freunde, Verwandte, Familie, weißt du, ohne Internet. Und ich finde das schon eine geile Sache eigentlich, dass man so zeigen kann und Leute sich es anschauen kann und man hört eine Meinung vielleicht darüber.
Das Problem ist mit Social Media, dass es einfach ein Überangebot gibt.
Ja, das stimmt.
Das merke ich jedes Mal, wenn ich bei Instagram bin. Jetzt nicht einfach nur, dass so viele Leute quasi ihr Zeug posten. Mhm. Das meine ich so gar nicht so ein Überangebot, sondern wie es auf mich wirkt.
Ach so, dann Reizüberflutung.
Reizüberflutung und vor allem, was ich extrem merke, wenn ich viel auf Social Media unterwegs bin, also jetzt mal stellvertretend bei Instagram, wenn ich mir die Sachen von Künstlern ansehe, denen ich folge und die dann wirklich am Tag 2-3 Sachen Output haben, und zwar wirklich fertige Bilder, die sie dann machen, das drückt schon ganz schön das Selbstwertgefühl, wenn du dann denkst, okay, ich brauche jetzt für so eine Zeichnung brauche ich mittlerweile so 10 Stunden zum Beispiel.
Ja.
Wenn ich dann sehe, dass manche innerhalb von Minuten Porträts zeichnen, wo ich sage, boah, ey, das kriege ich nicht mal in 30 Stunden.
Aber man muss auch sagen, vielleicht ist deren und deine Kunst haben an einem anderen Ende, weißt du, auch einen großen Unterschied. Das heißt, vielleicht machst du aber auch eine andere künstlerische Sache, wo der Typ, Frau, Mensch, genderneutral, das dann da sitzt und sich dann denkt, scheiße, wie macht er das so schnell? Das ist doch gar nicht möglich.
Ja, das Problem ist, dass man das bei Social Media halt nicht mitkriegt, wie andere drauf
reagieren. Weil ich habe das nämlich auch, den Vergleich, wenn ich Filme, Videografien, Fotografie, jetzt IT geht es, also weil IT einfach weniger eine kreative Sache, also will jetzt keinem auf den Schlips treten, ist, aber habe das auch, dass ich ganz oft Dinge sehe von, ich sage jetzt mal einfach Fotografen, weil wir sind jetzt gerade beim kreativen Thema, wo ich denke, wow, und so in die Art würde ich auch gerne, aber dann spinnt sich eben in meinem Kopf, sage ich ja, mein Projekt ab, also ich bin dann kreativ inspiriert, aber dann ewig brauche, sage ich mal, vielleicht um an das, sage ich mal, Niveau ranzukommen. Und ich glaube, man vergleicht sich dann einfach falsch. Ich glaube, dass einfach dieser Vergleich dann falsch ist und einem, da hast du vollkommen recht, aber in Social Media suggeriert wird, jeder, der da postet, ist der Mega-Pro. Jeder, der, und man vergleicht sich dann einfach falsch, genau, oder? Weil es gibt ja auch andere Leute, die eben das, was wir machen, vielleicht als gut empfinden würden oder cool oder, also weißt du? Und wir haben aber vielleicht, wir sehen dann die großen Künstler halt einfach denen wir folgen, die uns inspirieren, die aber eben auch schon auf einem ganz anderen Level sind oder auf einer ganz anderen Stufe. Weißt du, die vielleicht schon 15 Mitarbeiter haben, das seit 20 Jahren professionell machen, Geld damit verdienen und vor allem Geld damit verdienen, dass sie so viel Geld haben, dass sie machen können, was sie wollen. Also weißt du, nebenbei, weil die ihr Grundeinkommen schon verdient haben.
Ja.
Und daher viel mehr Zeit, weißt du, wenn wir natürlich gucken müssen, wie wir auf unsere paar hundert oder tausend im Monat kommen, verbraucht es sehr viel Zeit. Wenn wir aber schon irgendwie so viel Geld verdienen, dass wir, keine Ahnung, in den ersten 5 Tagen des Monats Monatseinkommen verdient haben, haben wir den Rest der Monatszeit geilen Scheiß zu machen, auf den wir Bock haben, und kriegen das viel mehr Routine auch rein. Weißt du, und können das auch zeigen, weil wir viel freier sind. Weißt du, ich meine?
Ja, ich hatte jetzt eher darauf angesprochen, das eher so gemeint, dass wenn ich mir manche Künstler anschaue, dass das mein Selbstwertgefühl doch schon sehr drückt.
Ja, das kann ich schon auch nachvollziehen, ein bisschen.
Es ist eine Sache, so einen technischen Ablauf quasi zu haben, dass ich weiß, okay, da verdiene ich Kohle mit. Mhm. Im Vergleich zu, der macht einfach was Kreatives und verdient damit Geld.
Aber man muss aussehen, wie lange macht er das schon? Ja, also weißt du, welche Steps der gegangen ist, um dahin zu kommen. Es gibt natürlich auch ganz klar Leute, die haben irgendeinen Teil der Kunst vielleicht studiert. Weiß man ja oft Social Media mäßig nicht. Hat der Porträtzeichnung oder Karikatur studiert? Hat 5 Jahre lang gelernt wie? Oder 6, 7, 8? Macht seitdem nichts anderes vielleicht, mhm, und ab und zu vielleicht nur ein paar Ölkleckser irgendwo hin. Aber weißt du, hat seit 20 Jahren den Fokus darauf. Wenn der das nicht schneller oder besser könnte als wir, müsste er sich Gedanken machen, nicht wir.
Ja.
Also ich verstehe deine Gedanken, und das ist auch bei mir oft so. Aber ich meine nur, man weiß ja nicht, welche Steps ist
der schon gegangen. Ja, das ist halt dieses Problem von Social Media, dass man immer den Drang habe, mich zu vergleichen mit den Leuten, mit den Künstlern, denen ich folge. Manchmal sind sie super inspirierend. Also ich habe zum Beispiel Künstler, die ich super inspirierend finde, zu denen ich auch nicht irgendwie ein gespaltenes Verhältnis im Sinne von, das Bild, oder da bin ich jetzt eifersüchtig auf ihn, dass der so einen Skill hat oder dass der so eine Technik drauf hat.
Ach so, nee, eifersüchtig bin ich auch nie, das ist ja nicht.
Ja, es ist ja immer ein bisschen Eifersucht, und wenn es dann nicht so, wenn ich jetzt so zeichnen wollen würde wie jetzt XY, mir das aber nicht gelingt, dann bin ich natürlich, habe ich so eine gewisse Eifersucht darauf, dass der das kann und ich nicht. Und dann drückt es halt mein Gemüt wieder runter, und das ist ganz schwierig. Deswegen habe ich da teilweise, gehe ich auch schon hin und gehe bei Social Media, also Instagram jetzt zum Beispiel, gar nicht rein. Facebook-Account habe ich vor Monaten nachdem er mir gehackt wurde, habe es dann natürlich wieder zurückgekriegt, den Account, aber den habe ich dann stillgelegt, weil ich einfach in diesen 2 Monaten, wo ich keinen Zugriff darauf gehabt habe, einfach gemerkt habe, dass das meiner Seele gut tut, meinem Gemüt gut tut. Und,
also ich höre aber da zum Beispiel raus, dass glaube ich, dein kreatives Ding nochmal anders ist als wie Fotografie, weil da bin ich auch ein bisschen zu sehr techie, weil ich kann es ja dann weiter probieren. Also weißt du, wenn ich mich inspirieren lasse und möchte sowas Ähnliches machen, und es gelingt mir zum Beispiel nicht, dann kann ich ja zum Beispiel in der Fotografie weiterarbeiten. Weißt du, ich kann das Licht anders setzen, ich kann ja weiter und weiter und weiter und weiter, bis ich wirklich verdammt nah an dem dran bin, was ich haben möchte. Das ist natürlich bei dir schon nochmal anders, dieser Prozess, weil du es in Anführungsstrichen nicht so leicht hast, an dieser Sache weiterzuarbeiten, weil irgendwann ist so viel Öl und Farbe drauf, dass du sagen musst, okay, das Brett werfe ich jetzt weg. Ja, das stelle ich mir schon nochmal anders vor. Aber komm, lass uns doch mal.
Das Ding ist halt, ich werfe es nicht weg, ich stelle es irgendwo an die Wand und gucke da ein halbes Jahr lang drauf und in einem halben, dreiviertel Jahr gucke ich drauf und denke, okay, das könnte man noch jetzt abändern oder sonst irgendwas. Ich glaube einfach, dass diese Zeit einfach viel, viel länger ist, dieser kreative Prozess, in dem ich zumindest an diesen Ölbündeln jetzt sitzt, viel, viel länger dauert als jetzt eine Fotografie. Bei dir ist halt ein Fotoshooting, da hast du irgendwie 3 Stunden oder 4 oder 5 Stunden angesetzt. Ja. In diesen 4, 5 Stunden bist du super kreativ, und dann hast du halt nochmal eine Nachbearbeitungszeit am PC mit deinen Adobe-Produkten oder was auch immer, die dann auch nochmal 4, 5 Stunden
sind. Darf man das überhaupt sagen? Muss man ein bisschen Werbung einblenden?
Werbung.
Ich weiß es ja nicht, man muss ja überall aufpassen.
Nicht gesponserte Werbung.
Nicht gesponserte Werbung. Schön wär's. Schön wär's.
Ja, dass du halt in dieser Nachbearbeitungszeit noch ein bisschen Arbeitszeit und Kreativzeit investierst, und dann ist dein Projekt abgeschlossen.
Ja, so könnte man
es sagen. Bei mir ist halt ein Projekt, wenn es blöd läuft, läuft es halt 2 Jahre.
Ja. Ja, das ist schon, aber was hältst du von der Idee, wir hatten ja, ich hatte es ja vorher schon mal gesagt, um ein bisschen Content auch reinzubringen, was eigentlich gar nicht das Thema jetzt war, aber wir sehen uns ja als Amateure, wie du sagen wir ja. Amateure mit vielen Jahren Erfahrung, erfahrene Amateure, vielleicht hört uns irgendjemand zu, den das bockt und kickt und interessiert, wie hast du denn deinen ersten Euro mit deiner Kunst verdient? So, nur mal so als Anreiz für andere, da vielleicht interessiert es jemanden.
Tatsächlich über Postings bei Facebook.
Echt?
Ja. Das erste Bild, das ich verkauft habe, war über Facebook. Frag mich nicht, was für ein Bild das war.
Wie groß waren das?
Also ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, das erste Bild war ein relativ kleines Bild, so A4-Größe oder so.
Konntest
sowas.
Du das rollen? Also ich weiß nur, wenn man im Internet ja, Fotos halt. Bestellt. Aber ja, immer ging es ums Verschicken, weißt du, ob das.
Ach so, nein, verschickt habe ich es in einem Briefumschlag einfach. Gepolsterter Briefumschlag,
ja.
Das verschickt.
Okay.
Die meisten Bilder, so was Online-Verkauf angeht, habe ich tatsächlich über Facebook verkauft.
Und die schreiben dich dann einfach an und die sagen, schreiben, hey, ich finde das Bild cool.
Genau.
Das wollen war, die dann auch einen Rahmen haben?
Vor ein paar
haben,
Jahren oder? War das noch viel, viel mehr, also ja. Quasi vor Corona-Zeiten.
Okay, ja, Facebook ist halt einfach ein bisschen abgestorben.
Facebook ist tot.
Tot nicht,
sagen
aber
wir es nicht. Facebook ist tot und ist einfach nur noch so, verwaltet sich nur noch selber mit Leuten, na, ich sag mal, mit denen ich jetzt nicht unbedingt mehr was zu tun haben möchte. Ich habe mir in den paar Jahren, in denen ich bei Facebook unterwegs bin, war eine recht ansehnliche Followerschaft von mehreren tausend Leuten angeeignet.
Das ist nicht schlecht.
Aber tatsächlich jetzt so im Nachhinein war das halt einfach nur
Quatsch.
Nein. Ja, ich würde es nicht als Quatsch bezeichnen, aber wenig hilfreich, weil diese seelische Belastung bei Facebook war deutlich höher als der
Wert,
monetäre ja. Wert, den ich dadurch rausgehabt
habe. Das hatte ich so gar nicht. Also, wobei
vielleicht liegt es auch an der Bubble, in die ich mich da reingeklickt habe oder mir zusammengeklickt habe.
Ja,
das kann auch natürlich daran vielleicht. Liegen. Aber wenn da halt Facebook aufmachst, ich habe es vor ein paar Monaten, habe ich ja, bevor ich den Account stillgelegt habe, bin ich da mal reingegangen und ich habe richtig gemerkt, dass ich nach ein paar Minuten schon so eine, über den rege ich mich auf, über dieses Posting rege ich mich auf und außerdem, aha, was hat dieser Spaß überhaupt hier zu suchen und zu sagen und warum bietet Facebook ihm überhaupt eine Plattform, so nach dem Motto.
Als Facebook scheißegal ist, solange sie Werbeeinnahmen kriegen.
Genau, aber das für mein seelisches Wohl und für mein seelisches Heil war das halt nichts.
Also eben, ich hatte das nicht, wobei ich irgendwann, also ich habe natürlich auch jetzt für meine Firma, also IT oder für Fotografie auch Facebook-Seiten gemacht und sogar Facebook-Werbung geschaltet, wo die Resonanz gar gar nicht so schlecht war.
Also
aber ich hatte viel, also für das, dass man das Targeting so ausrichten konnte, hatte ich viel Auswurf. Also viele Dinge, wo ich eigentlich von vornherein gesagt habe, das ist nicht die Ziege, wo ich erreichen will. Aber gut, lassen wir das mit dem Facebook-Werbungs-Quatsch-Gedöns. Ich habe aber auch gute Erfahrungen gemacht mit Instagram zum Beispiel. Also jetzt gerade alles Kreative und auch IT habe ich wahnsinnig gerne Instagram genutzt auch. Also zum Zeigen von Dingen, zum Erhalten von Dingen. Aber um beim Thema zu bleiben, mein erstes Geld kreativ war, ja, glaube ich, ganz klassisch Fotografie, Hochzeiten.
Mhm.
Hochzeiten, Freunde. Ich bin dann irgendwann ein bisschen davon weggegangen, aber ich glaube, das ist so, wobei ich dann irgendwann einen schönen Spruch gehört habe, frage mich nicht von wem, der ist auch nicht jetzt mega, aber wo es hieß, warte, ich will keinen Quatsch erzählen, wir arbeiten mit Menschen, aber für Firmen. Und da finde ich es eben ganz krass, ja, auch wenn man mit der Fotografie Geld verdienen möchte, wenn jetzt du kommst oder ein Kollege, ey, kannst du mal ein Porträtbild von mir machen oder ein Bewerbungsbild, dann mache ich das. Also es ist also dann auch gratis. Wenn aber natürlich wer kommt, der sich der damit selber dann auch Geld verdient oder Film oder was, klar, dann habe ich einen Stundensatz. Das ist dann eben der Skill-Business.
Mhm.
Und dann brauchst du einen Stundensatz. Du musst gucken, von was willst du leben, was willst du verdienen und so. Und hast du deine Sachen alle bezahlt und Versicherung.
Das ist halt das, was ich jetzt mit diesen Porträtzeichnungen machen könnte. Mir ist bewusst, dass ich mit diesen Porträtzeichnungen wirklich Geld verdienen könnte.
Ja. Aber es muss dir halt auch ein bisschen Bock machen, weil
richtig.
Ich finde es wahnsinnig schwer, in die Selbstständigkeit reinzugehen, sagen wir es so, mit dem Basic oder dem Grundgerüst starten, damit verdiene ich Geld, das mache ich, damit ich Geld verdiene, aber ich finde es scheiße. Weil ich meine, in der Selbstständigkeit, klar, das ist Buchhaltung, bis abends irgendwie hocken, Scheißdreck machen, macht den wenigsten Bock. Zumindest muss das Verhältnis stimmen, glaube ich. Also mir ja. macht's Bock, aber wenn ich natürlich wochenlang nur sowas habe, macht es wiederum keinen Bock. Ich muss und möchte zwischendrin IT-Sachen machen, auch Support machen, System Engineering, möchte Fotografie, Film. Das muss sich die Waage halten, oder? Aber wenn man natürlich schon in die Selbstständigkeit reingeht und mit der Sache Geld verdienen muss, will, möchte, die aber eigentlich gar keinen Bock macht, also so gar keinen, glaube ich, kann es nicht gut werden. Ich glaube, es muss schon so ein mindestens 60-40-Verhältnis sein. Das heißt, das, was ich mache, macht mir zu 60% Spaß und zu 40 nicht, aber ich verdiene Geld damit. Aber wenn man.
Ja, im Endeffekt ist das dann aber auch nichts anderes, wie wenn ich jetzt wieder in ein Angestelltenverhältnis gehen würde. Okay, ich weiß, es macht mir bedingt Spaß, sage ich mal.
Ja, aber doch, weil du willst ja das Ziel. Ja, bedingt hast du recht. Ich glaube, eben bei dir ist es wahnsinnig schwierig, weil du natürlich den Change irgendwann schaffen musst, dass aus diesen 60% von dem, was du tust, was dir Geld bringt, mehr als 60% wird. Das heißt, dass du irgendwann Auftragsarbeiten kriegst, wo dir nicht nur 60% dran Spaß macht, sondern vielleicht 80, 90, also oder jetzt wie bei mir bei manchen Sachen, 100. Und das, was dir nicht Spaß daran macht, gehört dazu, wie ein Werkzeug. Weißt du, wenn einer gerne an Autos schraubt, ist der vielleicht auch nicht Fan von dem einen oder anderen Werkzeug, aber er benutzt es, weil ihm das Autoschrauben Bock macht. Und so müsste es bei dir sein, dass du eigentlich Auftragsarbeiten bekommst, kreativ, die dir Bock machen, und das, was daran keinen Bock macht, gehört halt aber einfach dazu.
Ich glaube, das größte Problem ist, die Erwartung des Kunden dann zu treffen. Weil
das ist immer,
Ich gehe jetzt mittlerweile hin, wenn mir Leute sagen, hey, würdest du das für mich zeichnen? Dann sage ich denen, ich zeichne das, aber egal wie es aussieht, du wirst es mir abkaufen. Völlig egal, weil ich diese Limitierung nicht haben kann, wenn es heißt, hey, das muss genauso aussehen wie dieses Bild.
Ich weiß gar nicht, geht das überhaupt in der Malerei?
Es geht, wenn ich die gleichen Sachen benutze.
Also weil sonst bist du ja ein Künstler wie diese Straßenkünstler, die Porträts malen.
Genau das will ich halt nicht.
Das wollte ich gerade sagen, weil ich in der Fotografie kann ja einen Auftrag kriegen, zum Beispiel wie jetzt hier mit den Duftspender-Firma, ich nenne sie einfach mal so. Das ist ja Produktfotografie, die ist ja zum einen technisch mehr als kreativ, zum anderen hat ja der Kunde einen Creative Director oder was, mit dem ich in Kontakt stehe, der mir sagt, ja, die Farbe da und hier ein bisschen, das kannst du hier nicht. Also
das Ding ist, bedingt. Bei mir ist einfach, wenn ich zwei Bilder gleichzeitig male, also ich fange jetzt mit zwei Porträts an, dann kann ich davon ausgehen, dass die nicht gleich aussehen werden. Weil bei dem einen habe ich Bock auf, denke ich dann, okay, da würde vielleicht doch ein bisschen Farbe gut tun. Bei dem anderen denke ich, okay, der Hintergrund darf einfach nicht weiß sein oder muss bei diesem Porträt weiß sein oder Hautfarbe oder whatever. Jedes Bild sehe ich einfach als Individuum an.
Ja.
Und wenn mir ein Kunde dann sagt oder mich versucht zu limitieren, dass das genauso aussehen soll wie das, was ich vor 3 Monaten gemacht habe, wo er voll drauf abfährt, sage ich ihm gleich, es wird nicht passieren. Ich werde mich kreativ versuchen, beziehungsweise ich werde versuchen, mich so daran zu halten, aber wenn ich Bock habe, da jetzt Gold mit reinzubringen oder wenn ich Bock habe, da grundsätzlich Farbe mit reinzubringen, dann musst du das auch so abnehmen.
Ja.
Das sage ich jedem Kunden schon, von vornherein.
Spezielle Situation oder Thema, ne, bei dir. Das damit
und
dann
wenn,
auch
ich,
noch,
wenn, ja. ich, wenn ich jetzt eine Vorlage von jemandem kriege, der sagt, ich möchte das gezeichnet haben, ich aber eher Bock drauf habe, das Ganze mit Sprühdose zu machen oder mit einer ausgeschnittenen Vorlage zu sprühen oder sowas, dann muss er mir das so abnehmen. Dann ist mir das auch scheißegal, ob ihm das dann am Ende gefällt oder nicht. Er hat mir einen Auftrag gegeben, kreativ zu sein, und wenn ich kreativ bin, dann will ich auch dafür bezahlt werden, egal wie das Ergebnis am Ende aussieht. Ich gehe nicht hin und mache ihm irgendwelchen Crap drauf, den ich selber nicht ästhetisch betrachte.
Oder das würde ja auch nichts bringen, weil ich glaube, in den Kreativberufen oder so ist ja auch ein bisschen die Personality, wie man so schön sagt, also das was dein Stil, was dich verkörpert,
ja, aber genau, der soll ja rein. Das ist halt das Problem.
Nee, aber es gibt
ich habe keinen Stil. Jedes Bild sieht komplett anders aus.
Das stimmt, aber dann ist das halt dein Stil.
Ja, aber mein Stil ist nicht, kein Stil zu haben, weißt?
Das ist nee, halt nicht keiner. Das ist ja eben nicht keiner.
Oder kein durchgehenden Stil zu haben.
Ich glaube, kreativ gibt es nicht keinen Stil, weil du hast da deine Hände, deine Persönlichkeit, die gibt es nur einmal auf diesem Planeten und du kannst tausendmal die gleichen Stifte benutzen, aber irgendeine Handhabung ist ganz anders als der daneben. Ja. Deswegen gibt es nicht keinen Stil zu haben, weil du bewegst deinen Körper, alles, dein Geist immer anders, weil es einmalig ist.
Ja.
Das gibt es ja gar nicht. So, also komm jetzt. Entweder machen wir jetzt mal eine Pause, weil ich glaube, wir müssen auch mal auf Toilette. Dann müssen wir Jingle ich einspielen.
Würde auch gerne mal was trinken.
Pause, ja? Und di-di-di-di. Weil, ja, dann gibt's. Wir haben ja trotz alledem, es ist zwar unser erster Podcast, aber wir haben ja doch so eine Timeline oder so Dinge.
Naja, wir haben uns ja vorgenommen, so ungefähr eine Stunde zu machen. Jetzt sind wir bei
einer Stunde.
Ziemlich genau einer Stunde.
Ja, aber ich fände die anderen Themen trotzdem noch interessant. Ich weiß nicht, vielleicht haben unsere Zuhörer schon, wenn es über welche gibt, absolut keinen Bock mehr, uns zuzuhören. Aber ich finde trotzdem immer, warum hört man Podcast? Ich höre den gern beim Autofahren. Ich finde die Leute interessant. Ist ja irgendwo Unterhaltung. Ja, und deswegen fände ich jetzt schon noch diese zwei, drei Sachen, die ja auch über uns sind, und über das Thema Podcast.
Wollen wir das Ganze vielleicht so handhaben? Wir machen jetzt hier eine Pause.
Ja.
Nehmen aber gleich weiter auf, nachdem wir uns gestärkt haben.
Pause waren.
Und machen da einfach eine zweite Folge draus mit, eine zweite Begrüßungsfolge quasi. Und hauen entweder eine Doppelfolge raus oder machen halt nächste Woche eine Extra-Folge da draus.
Nee, das finde ich eine gute Idee.
1.1, 1.2, you know?
Yes, I know. Nein, das finde ich eine sehr gute Idee. Wir stellen uns einfach vor, diddli-ding, hier kommt der Pause-Jingle.
Diddli-ding.
Ja, machen wir aus.